Tierklinik Oberhaching. Menschlich, professionell, wertschätzend. Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge unseres tiermedizinischen Podcasts. Ich bin Manuela Bauer, Ihr Host, der durch das heutige Thema führt. Endlich wird es Frühling. Mit den wärmeren Temperaturen werden auch die Gassi-Runden wieder länger und viele Hunde toben und rennen besonders ausgelassen. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit einem der häufigsten orthopädischen Probleme in der Tiermedizin, dem Kreuzbandriss beim Hund. In vielen Fällen ist eine operative Behandlung notwendig, um die Stabilität des Gelenks langfristig wiederherzustellen. Neben der Chirurgie spielt auch die anschließende Physiotherapie eine zentrale Rolle im Heilungsprozess. Darüber spreche ich heute mit Dr. Peter Skabel, der uns die Ursachen, Behandlungsmöglichkeiten und wichtige Aspekte rund um den Kreuzbandriss beim Hund genauer erklären wird. Hallo, Herr Dr. Skabel.
Hallo, Frau Bauer. Schön, dass Sie da sind.
Schön, dass wir uns mal wiedersehen. Ich stelle Sie trotzdem kurz vor für die Hörer, die Sie noch nicht kennen. Nach Ihrem Studium in Budapest und an der LMU in München haben Sie promoviert zum Thema Chirurgie-Anästhesie, haben 2002 Ihren Fachtierarzt für Chirurgie an der LMU gemacht und bilden seit 2004 auch Fachtierärzte in diesem Bereich aus. Ihr Spezialgebiet: Weichteilknochen- und Gelenkschirurgie, Traumatologie, operative Versorgung des Kreuzbandrisses beim Hund mittels TPLO. Ja, verraten Sie uns doch gleich mal, für was steht denn TPLO?
Also das ist die Abkürzung für die Übersetzung aus dem Amerikanischen für Tibia Plateau Leveling Osteotomie. Auf Deutsch gesagt, es wird praktisch das Unterschenkelplateau, die Auflagefläche für den Oberschenkel, die wird mit einem knöchernen Schnitt mobilisiert, geschwenkt und in neuer Position mit einer Platte fixiert.
Kommen wir zum Kreuzbandriss. Welche Ursachen führen denn am häufigsten zu einem Kreuzbandriss beim Hund? Soweit ich weiß, können diese akut, aber auch schleichend durch degenerative Veränderungen sein, ne?
Ja, in der Tat. Das ist die häufigste Ursache für den Kreuzbandriss, sind schleichende degenerative Vorschädigungen, die so plänkelnderweise oftmals schon passieren, die gar nicht groß bemerkt werden. Und dann kommt es oft durch eine Bagatelle. Das ist ein Sprung, der tausendmal vorher gemacht wurde, oder ein Spurt, oder was, kommt es zum kompletten Riss. Das ist die eine Variante, die auftritt. Viele Varianten sind aber auch teilweise Risse oder einfach nur Schädigungen, die immer etwas verborgen bleiben, die nicht so ganz klinisch relevant werden, aber trotzdem dem Patienten ein Problem darstellen.
Und heilen denn diese kleinen, diese zwischendurch mal passieren, sag ich jetzt, heilen die dann nicht wieder ab? Oder so wie bei Menschen, also wenn ich jetzt so, ich denke jetzt gerade so an Bänderriss oder sowas, ja?
Ja, wir haben ein bisschen einen Unterschied zum Menschen, dadurch, dass der Hund auf vier Beinen steht und ein Zehenspitzengänger ist, hat der Unterschenkel bei jedem Schritt einen Vorschub. Das heißt, es wird vermehrte Kraft nach vorne ausgelöst. Dieser Kraft wirkt das Kreuzband entgegen. Und wenn das komplett reißt, habe ich zum einen die Instabilität. Wenn das nur teilweise reißt, dann bekommt das Kreuzband bei jedem Schritt immer einen Bewegungsimpuls mit. Und es ist wie wenn ich irgendwo eine Wunde zum Heilen bringen möchte und sie permanent irgendwo dran reibe oder aufreiße, dann verheilt es nicht. Und genauso ist es mit einem geschädigten Kreuzband. Also unterm Strich ein Kreuzbandriss oder Anriss sind beides Indikationen für eine operative Versorgung beim Hund.
Also ist nicht wie bei uns Menschen, ne?
Genau. Wir können durch unsere andere Statik das wesentlich besser durch die Muskeln kompensieren. Mhm. Und beim Hund müssen wir durch eben so eine Operation erstmal die Grundvoraussetzung schaffen, damit das Ganze muskulär kompensiert werden kann. Dann beginnt erst der Heilungsprozess.
Mhm. Und wie kann denn jetzt der Halter, welche Symptome kann der erkennen, sowohl wenn es angerissen als auch durchgerissen ist?
Das ist, wie gesagt, sehr, sehr unterschiedlich und vielseitig. Dieses Leichte oder dieses Anreißen, die leichte Problematik, die geht meist nur so los, dass die Hunde nach dem Liegen aufstehen und das Bein entlasten oder für einige Schritte überhaupt nicht belasten. Danach laufen sie wieder und es sieht offenkundig aus, als ob alles normal wäre. Nach der nächsten Ruhe setzt sich das gleiche Problem wieder ein. Es kann auch passieren, dass einfach im Stand das Bein weniger belastet wird. Wenn man genau hinschaut, sieht man das. Und wenn man noch dazu Muskeln misst, dann merkt man, dass der Muskelschwund relativ schnell einsetzt, auch bei solchen Patienten.
Wie erkennt denn der Tierarzt
dass es sich sicher um einen Kreuzbandriss handelt in der klinischen Untersuchung.
Ja,
wahrscheinlich, oder?
Nein, das Wichtigste ist eigentlich primär erstmal die klinische Untersuchung. Das heißt, ich schaue an, wie mein Patient in der Bewegung ist. Ich schätze es immer sehr, wenn die Hunde erstmal liegen und ich sie aus dem Wartezimmer aufrufe und ich dann schon sehe, wie bewegen sich die ersten Schritte, weil da kann auch schon noch verborgene Momente sichtbar werden. Dann schaue ich, ob in der Bewegungsphase eine Lahmheit da ist. Ich achte, ob im Stand vielleicht eine Entlastung vorhanden ist. Und dann geht es an die Untersuchung, wo ich mir beide Knie meistens erstmal im Stehen seitenvergleichend mit den Händen palpiere, anschaue praktisch und gucke, gibt es Seitenunterschiede, gibt es Schmerzhaftigkeiten, ist das Kniegelenk vielleicht vermehrt gefüllt, vermehrt schmerzhaft. Und dann gibt es noch klinische Untersuchungen. Der Klassiker ist der Schubladentest oder ein zweiter Test ist der Tibia-Kompressionstest, die letztendlich auf die Stabilität des Kreuzbandes ausgehen.
Jetzt möchte ich erstmal den Schubladentest kennenlernen.
Der Schubladentest, damit simulieren wir praktisch die Kraft, die den Unterschenkel nach vorne treibt. Bedeutet, ich greife mit einer Hand den Oberschenkel, mit der anderen Hand den Unterschenkel in einer speziellen Art und Weise, den man lernt während des Studiums und dann auch während der weiteren Ausbildung. Und dann wird in einer vorderen Bewegung praktisch diese Kraft, die bei jedem Schritt auftritt, simuliert. Und wenn der positiv ist, dann gleitet der Unterschenkel nach vorne und er sollte negativ sein bei einem intakten Kreuzband. Aber ein negativer Schubladentest und ein negativer Tibiakompressionstest ist nicht gleichzeitig ein Beleg dafür, dass wir keinen Kreuzbandriss haben.
Nicht?
Nein.
Sondern?
Es kann durch die langsam chronisch degenerative Veränderung, kann es einfach schon zu einer Pseudo-Verfestigung des Gelenks durch eine Gelenkkapselverdickung, Vernarbung gekommen sein, die einem mit den Kräften der Hände nicht erlaubt, die Schublade auszulösen. Aber wenn der Hund drauf läuft und man das unter einer Fluoroskopkamera anschauen würde, dann würde man sehen, dass es ein Gegeneinandergleiten von Oberschenkel und Unterschenkel gibt. Mhm. Und das ist diese minimale Instabilität. Und das führt zu Schmerzen und auch zur Arthroseausbildung.
Mhm. Ich wollte gerade fragen, ist der Kreuzbandriss immer schmerzhaft oder muss der schmerzhaft sein?
Er ist schmerzhaft, aber die Hunde tolerieren das relativ schnell und gewöhnen sich dran. Aber der Ausdruck des Schmerzes ist letztendlich die Lahmheit. Also es ist nicht so, dass der Hund Wehklagen macht. Das passiert bei einem plötzlichen Riss, bei einem Spurt. Manche Besitzer berichten, dass es einen richtigen Schnalzer macht und man das hört, wenn das richtig reißt. Das gibt es auch. Und dann gibt es auch mal plötzliches Aufschreien von den Hunden, weil die erschrecken und einen plötzlichen Schmerz haben. Aber wenn das so ein langsam chronisch schleichender Prozess ist, dann ist das rein durch die Entlastungshaltung der Ausdruck dafür, dass da was nicht stimmt.
Wann reicht denn eine konservative Behandlung aus und wann ist eine Operation notwendig? Ich glaube, das haben Sie schon fast beantwortet.
Ja, mir ist es immer sehr wichtig, weil wir oft Patienten sehen, die schon lange mit so schleichenden Symptomen zu tun haben und es nicht richtig ernst genommen wird. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, wenn ein Hund anfängt, auf einem Bein lahm zu gehen, dass man das anschauen lässt. Und wenn ich jetzt gerade mal eine kurze erste Episode habe, dann ist es durchaus auch legitim, mal vielleicht mit einem Schmerzentzündungshemmer kurz zu arbeiten. Wenn ich aber merke, es kommt wieder, und das ist bei Kreuzbandrissen der Fall, es kommt nicht zur Heilung, es kommt mal zur Besserung, aber nicht zur Heilung, dann ist es für weitere Diagnostik angezeigt.
Also meistens steht eine OP dahinter, oder?
Ja.
Ah ja,
also schon kann man,
zu 99%.
Ja. Ja. Vordere Kreuzbandriss oder anderes ist eine klare Indikation zur Operation. Das ist leider so.
Gibt es denn da verschiedene operative Techniken, die bei dieser Verletzung zum Einsatz kommen?
Ja, das ist eine der häufigsten orthopädischen Verletzungen überhaupt und demnach gibt es auch sehr, sehr viele Operationsmöglichkeiten. Man unterscheidet eigentlich zwei Hauptgruppen. Das eine sind die statischen, so wie man es früher auch gemacht hat, wo man einen Bandersatz in irgendeiner Art und Weise macht. Und das zweite sind die dynamischen, wie zum Beispiel die TPLO, wo die Biomechanik im Knie so weit verändert wird, dass die Kräfte für das Kreuzband neutralisiert werden und sich das Ganze dann muskulär erholen kann.
Und bei dem ersten, was Sie gesagt haben, da wird ein künstliches Band eingesetzt.
Es wird ein künstliches Band eingesetzt, man kann einen Teil von der Oberschenkelfaszie einsetzen, man kann auch zum Beispiel das Seitenband vom Wadenbein durch eine Versetzung des Wadenbeins hernehmen und dort einen Bandersatz machen. Das sind alles verschiedene Methoden, die wir aber gemerkt haben im Laufe der vielen Jahre, wo wir diese Patienten begleiten und es auch viele Studien darüber gibt, dass eigentlich diese dynamischen Verfahren, allen voran die TPLO, eigentlich das langzeittechnisch beste Auskommen ist, haben.
Das führen Sie auch am meisten durch?
Ja, absolut.
Mhm, weil ich wollte Sie gerade fragen, wie entscheiden Sie denn, welche OP-Technik für welchen Hund am geeignetsten ist?
Also aus meiner Sicht kommen jegliche Art von Bandersatzmethoden für größere Hunde gar nicht in Frage, weil wir auch immer wieder hier Patienten haben, die vorversorgt waren mit Bandersatztechniken und aber keine zufriedenstellende Stabilisation erhalten haben. Und auch kleinere Patienten, wenn sie einen besonders steilen Unterschenkel-Plateauwinkel haben und damit die Kraft für das Kreuzband relativ groß wird, haben auch nach solchen statischen Versorgungsmethoden einen höheren Ausfallrate, also höhere Fehlrate, dass es zu Komplikationen oder Nichterfolg kommt. Dem steht eigentlich so die dynamischen Methoden entgegen, wo wir eine deutlich größere Sicherheit haben.
Und eventuell erspart man dem Hund ja sogar eine weitere Operation, ne? Wenn man jetzt den Bandersatz macht und dann letztendlich kommt es doch zur DPLO.
Genau so ist es.
Ist es eine zweite OP, wieder Anästhesie und so weiter und so weiter.
Ja, unterm Strich ist der Bandersatz per se erstmal günstiger, klar, aber und hinten raus kann es mehr werden.
Das übernehmen die Tierversicherungen, nehme ich an.
Ja, so ist es.
Ja.
Weitgehend, je nachdem, was man abgedeckt hat, aber OP-Versicherungen übernehmen diese Operationen.
Wie lange dauern denn solche OPs und welche Risiken und Komplikationen können denn auftauchen?
Man muss reine Operationszeit ungefähr eine Stunde rechnen. Mit ganzen Vorbereitungssachen hat man dann nochmal vorne und hinten raus ordentlichen Zeitpuffer, den man einplanen muss. Aber normalerweise, wir machen diese Operation an einem Vormittag, da kommt der Patient in der Früh und geht am Mittag wieder nach Hause. Das heißt, sie werden ambulant durchgeführt und Nachsorge geht dann zu Hause weiter. Mhm. Risiken, die passieren können, sind wie bei jeder Operation, es kann zu Infektionen kommen, es kann auch mal zu Verletzungen in der Operation kommen. Da gibt es ein großes Gefäß, was man in der Operation nicht sieht, wo man nur anatomisch weiß, wo das ist. Und das kann einem mal passieren, dass man das in der Operation verletzt beim Durchtrennen des Unterschenkelplateaus. Es klingt jetzt ganz furchtbar hart, aber man kriegt diese Blutungen in den Griff und wir haben bislang noch nie einen Patienten gehabt, der auch nach so einer Komplikation, die glücklicherweise sehr selten ist, irgendwelche Probleme nachgezogen hat. Es kann zu Infektionen, Implantatbrüchen kann es kommen. Das passiert auch selten. Die Entwicklung der Implantate ist in den letzten 15 Jahren doch sehr, sehr weit gegangen, dass wir eigentlich diese Implantatprobleme nicht mehr sehen, wie wir es ganz in den Anfängen öfter mal gehabt haben.
Für Sie persönlich, sind große oder kleine Hunde besser zu operieren, was Kreuzbandriss betrifft?
Also der ideale Patient hat 25 Kilo.
Ah ja.
Aber wir haben nach oben und nach unten natürlich alle Patienten zu versorgen. Und wir gönnen auch den kleineren Patienten, was man früher nicht gemacht hat und nicht konnte, weil die Implantate und auch die Sägen dafür nicht da waren. Mittlerweile gibt es das alles auf dem Markt. Also wir fangen bei 3 Kilo an und hören bei, ich glaube, der letzte hatte knappe 100 Kilo.
Das ist nicht ernst.
Doch.
Was war
gibt
das?
Das war eine Dogge.
300?
100.
Entschuldigung.
100.
100
3
ja
Kilo bis
selbe.
100. Ja, 100 aber das
Kilo.
Ist extrem selten. Aber es gibt durchaus mal Patienten, die haben 50, 60 Kilo. Ein Neufundländer bringt auch mal 65 Kilo auf die Waage ohne Probleme.
Ja, ich hatte mal mit einer Bordeaux-Dogge Kontakt. Die fand ich schon enorm.
Auch die?
Die hatte 85 Kilo.
Ja.
Aber 100 ist ja dann, ja.
Wenn gut gefüttert oder zu viel gefüttert, können aus 85 auch mal 100 werden. Ohne dass der Knochenbau dafür vorgesehen ist.
Dauert so eine OP dann länger bei einem großen Hund?
Ja, muss man klar sagen.
Okay.
Sind andere Dimensionen, hat alles, auch einen größeren Aufwand. Das ist schon nochmal eine andere Nummer, als wenn ich 25 Kilo Patienten zu operieren habe.
Können die denn nach der OP sofort auftreten und laufen?
Das ist das Ziel. Die dürfen ab der Operation das Bein belasten. Sie dürfen drauf gehen, aber kontrolliert, an der Leine geführt. Die dürfen sogar, die großen Patienten dürfen sogar auch Treppe steigen. Aber auch langsam. Ich kann nicht erwarten, dass man einen 80-Kilo-Hund tragt. Und das ist Punkt 1. Und Punkt 2, wir müssen in der Tiermedizin alles so konstruieren und so festmachen, dass wir mit der Unvernunft unserer Patienten rechnen. Einem Menschen kann ich sagen, du gehst jetzt auf Krücken und machst 20% Belastung. Das versteht kein Hund.
Aber man könnte, es gibt ja für Senioren oder eben auch für sonstige Schädigungen, es gibt so Art Gehtragehilfen, sage ich jetzt mal. Das ist wie so eine, so eine Matte mit Henkeln dran, wo man den Hund so ein bisschen reinhängen kann und dann den unterstützen, hochziehen kann und unterstützen
das
kann
geht, beim Laufen. Ja, wenn der Hund die Probleme hat, gerade ein älterer Patient, der vielleicht noch an anderen Gelenken Probleme hat, der kann davon sehr profitieren, dass er da unterstützt wird. Aber es erlaubt trotzdem nicht eine komplette Entlastung, sodass ich mein Konstrukt runterfahren kann von der Stabilität her. Mhm. Also ausgelegt muss alles sein für die sofortige Belastung. Mhm. Kontrollierte Belastung, nochmal, ganz wichtig. Rumspringen, rumtoben und spielen direkt nach der OP ist verboten für die kommenden 8 Wochen.
8 Wochen?
8 Wochen.
Das ist ganz schön lange für einen Hund.
Das ist sehr lange für Hund und Besitzer. Alle sitzen da in einem Boot oder müssen an einem Strang ziehen. Und nach 8 Wochen macht man eine Röntgenkontrolle und schaut, wie gut dieser knöcherne Schnitt schon verheilt ist. Mhm. Wenn das weitgehend der Fall ist, dann geht es langsam wieder zum normalen Leben zurück.
Und wie sieht denn die optimale Nachsorge aus, damit die Heilung möglichst zügig vorangeht? Vielleicht schaffe ich sogar dann 7 Wochen.
Idealerweise macht man eine Physiotherapie. Und zwar direkt im Anschluss an die Operation.
Wie oft geht man da hin?
Das ist von, je nach Patient, je nach Aufruf, 1 bis 2 Mal in der Woche. Mhm. Sollte man das machen, weil wir auch im Laufe der Jahre gemerkt haben, dass das sehr positiv für den Heilungsprozess ist. Es heißt nicht unbedingt, dass der Knochen dadurch schneller heilt, aber die Muskulatur, die ja sehr wichtig ist für das Ganze, die kommt viel schneller wieder in Gang und in Bewegung und kann sich aufbauen. Also das Tal, was man während der Erkrankung und nach der Operation in Bezug auf Muskelaufbau durchstreitet, wird kleiner, wenn ich eine gute Physiotherapie mache. Und die sollte eigentlich unmittelbar nach der Operation, nach den ersten Tagen, wenn der Verband unten ist, der gegen die erste Wundschwellung da ist, kann es eigentlich mit Trockenübungen, mit solchen Sachen schon losgehen. Mhm. Alles, was unter Wasser geht, da soll natürlich die Wunde ganz verschlossen sein.
Und wahrscheinlich ist es wie bei uns Zweibeinern. Also man kann sich die Übungen bestimmt auch abgucken vom Therapeuten und die dann auch zu Hause durchführen mit dem Hund, oder?
Ja, das ist wichtig und man bekommt in aller Regel auch Hausaufgaben, ja, wo man zu Hause Hand anlegen kann und üben kann, neben den während der Therapieeinheiten stattfindenden Übungen vor Ort, meistens mit Hilfe von Laufbändern, sonst dergleichen, wo ich einen wesentlich besseren Muskeltrainingseffekt habe.
Und wie sieht es denn mit moderatem Gassigehen aus, ohne Springen, Toben und so weiter, also normales Laufen?
Das ist gewünscht. Mhm. Wir wollen, dass die Patienten schnell in die Bewegung zurückkommen. Wir möchten nicht, dass die dauerhaft das Bein hochhalten. Das heißt, man soll langsam gehen, dass balanciert wird, dass das Bein eingesetzt wird. Das ist eigentlich ideal. Und dann geht es über die 8 Wochen mit einem festgesetzten Programm, Bewegungsprogramm, wo man die Zeiteinheiten der Spaziergänge immer weiter erlängert,
also, verlängert. Also gibt es schon einen Zeitplan, ja, das wollte ich wissen.
Gibt es einen Zeitplan und führt damit eigentlich schon einen Aufbau auch mit herbei.
Also fängt man, was ich, halbe Stunde an und dann geht es weiter.
Die anfänglichen Zeiten sind etwas kürzer.
Noch kürzer?
Ja, am Anfang sind es 10, 15 Minuten. Nur zum sich lösen, 3-4 Mal am Tag, besser häufiger als ein langer. Aha. Und dann gehen diese Spaziergänge in die 20 Minuten, halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Das geht so von Woche zu Woche, wird sich dabei immer was ändern.
Mhm. Und wenn es optimal läuft, dann kann man auch wieder eine lange Wanderung machen.
Wenn alles optimal läuft, dann sind die Hunde eigentlich genauso wie vorher unterwegs.
Das ist ja toll.
Und können rumspringen und rumtoben, obwohl der Kreuzbandriss für das Gelenk gesehen eine sehr massive Verletzung ist.
Wie oft kommt es vor, dass so ein Kreuzbandriss ein zweites Mal auftaucht?
An dem gleichen Bein?
Am gleichen Bein?
Nein.
Niemals?
Nein, weil wenn ich diese Umstellung gemacht habe und alles gut funktioniert hat, dann sind die Kräfte neutralisiert. Das heißt, es ist für das Gelenk irrelevant, ob das Kreuzband noch da ist oder nicht. Ich gehe davon aus, dass es nicht mehr da ist. Also kann es dort nicht kommen. Aber durch die degenerative Entstehungsgeschichte wissen wir, dass ungefähr 40% der Patienten in ihrem Leben auf der anderen Seite einen Kreuzbandriss bekommen. Wir können es bloß mit nichts verhindern.
Das hatten wir, glaube ich, schon. Welche Unterschiede gibt es zwischen Teilriss und kompletten Riss des Kreuzbandes? Ne?
Ja, die äußern sich vor allem in der Klinik, dass die Patienten mit dem teilweisen Riss relativ gut laufen, aber doch ein Problem in dem Knie haben und man sieht es oftmals am Muskelschwund und an der nicht vollständigen Belastung, würde ich solche Patienten auf ein Belast- oder ein Kraftlaufband geben, wo ich sehen kann, wie stark die Fußung ist, dann würde ich genau an diesem Bein sehen, dass eine Minderbelastung stattfindet, was dann letztendlich zum Muskelschwund führt. Ja, also es ist eine eingeschränkte Belastung. Man kann das als Laie missverstehen und sagen, ja, das geht schon, das funktioniert schon. Wenn man aber objektiv drauf schaut, dann ist ein Problem da. Und das sind eben auch Patienten, die therapiert gehören.
Genau, und welche Therapie empfehlen Sie? Da wird beim Teilriss auch schon operiert?
Ja.
Ist das auch die TLPO?
Das ist die gleiche Operation, die TPLO.
Okay.
Das ist eben das Schöne, weil wir dadurch auch hier die Kräfte neutralisieren und wir nehmen den Stress vom Kreuzband weg, den das bei jedem Schritt praktisch mitbekommt. Mhm. Was dann mit dem Kreuzband per se passiert, wissen wir in aller Regel nicht, weil wir nicht nochmal hineinsehen. Meistens wird das aufgelöst. Geht einmal die Ummantelung des Kreuzbandes durch eine Schädigung kaputt, dann werden die Innenanteile des Kreuzbandes von der Gelenkflüssigkeit als Fremdkörper angesehen und lösen praktisch, fängt an, sich aufzulösen. Mhm. Deswegen gibt es die Entzündung, die vermehrte Gelenkfüllung und den Schmerz. Mhm. Und das sind diese teilrupturierten Kreuzbänder, die uns die Probleme machen. Nehme ich diesen Stress weg, nehme ich auch diese permanente Belastung weg und dann wissen wir nicht, wie weit ist die Schädigung schon fortgeschritten, kommt es zum kompletten Abbau oder kommt es zur Heilung. Uns ist es aber hinten raus egal, weil auch wenn das Kreuzband nicht mehr da ist, habe ich durch die Umstellung die Funktionalität wiederhergestellt.
Ich habe noch eine Frage zur Post-OP. Hat der Hund danach Schmerzen nach der OP?
Ja, natürlich. Das ist eine Knochenoperation, okay, wo auch ein Knochen durchgeschnitten wird. Das ist mit Schmerzen verbunden, das weiß man. Die decken die ganz gut postoperativ ab mit Schmerzmitteln. Wir setzen auch zunehmend mehr hier lokalanästhetische Leitungsblöcke noch ein, vor der Narkose oder während der Narkose, vor der Operation, um hier auch nochmal vor allem für die ersten Stunden nach der Operation bessere Schmerzausschaltung zu bekommen.
Mhm. Und daheim kriegt er dann Schmerzmittel ganz normal.
Mhm. Normal haben wir dann für die erste Woche ein Schmerzmittel gedacht. Und wenn es normal verläuft und nicht sonst welche Erkrankungen noch mit dabei sind, dann ist eigentlich nach einer Woche Schmerzmittel dieses Thema auch durch.
Gut. Und wie beeinflusst denn Übergewicht das Risiko zum Kreuzbandriss und auch für die Heilung?
Für beides ist Übergewicht schädlich, schlecht. Mhm. Zur Entstehung ganz einfach, ein Gelenk und Knochen sind eigentlich nur für die normale Größe des Patienten ausgelegt. Packt er jetzt einige Kilo mehr drauf, ist natürlich für sämtliche Strukturen eine größere Belastung da. Heißt auch, ein Band kommt leichter in die Schädigung, weil es mehr beansprucht wird. Das ist das eine. Das zweite ist, auch mit Übergewicht ist die Heilung schwieriger und dauert oftmals länger. Und wir haben manchmal Probleme mit den richtigen Implantaten, weil er eigentlich von der Gewichtsklasse her ein stärkeres bräuchte, aber von der Knochengröße her nur ein kleineres verträgt. Das ist manchmal so ein bisschen ein Kompromiss, den man eingehen muss. Also da ist wirklich, kann man nur appellieren, dass man möglichst nicht ein Fass auf vier Stelzen hat.
Oder man kann die Heilungsphase gleich für eine Diät nutzen.
So ist es, wobei das ist oft schwierig, weil natürlich in der Heilungsphase weniger Bewegung stattfindet. Und deswegen sollte man auch bei den meisten Patienten die Fütterung in dieser Phase zurückfahren etwas, um einfach das Fortschreiten einer Gewichtszunahme da einzudämmen etwas. Also automatisch funktioniert das nicht.
Nein, bei uns auch.
So ist es.
Vielen Dank, Herr Dr. Skapell, für das Gespräch und die Infos rund um das Thema Kreuzbandriss beim Hund. Bei uns geht's nächsten Monat weiter mit Folge 17, moderne Anästhesie in der Tiermedizin, sichere Narkose für Hund, Katze und Co. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind und nicht vergessen, unseren Podcast zu abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Ciao, Servus und bis zum nächsten Mal und vielen Dank, Dr. Skapell.
Ich danke.
Das war der Podcast der Tierklinik Oberhaching. Menschlich, professionell, wertschätzend.